Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics, IPO Spotlight. Gemeinsam mit der Wiener Börse sprechen wir mit einigen der besten Unternehmerinnen Europas über den Weg von Scale-Ups an die Börse. Eines dieser Scale-Ups ist definitiv Fiscally, 2019 in Wien gegründet, hat sich das Tech-Unternehmen zu den führenden Anbietern für die Fiskalisierung in der Cloud aufgeschwungen. Das ermöglicht unter anderem papierlose Alternativen zu gedruckten Belegen im Handel. Nach einer großen Finanzierungsrunde 2024 ist Fiscally nun auf Europa-Expansion. Wo geht also die Reise hin und ist die Börse dabei eine Station? Darüber sprechen wir heute im IPO Spotlight Podcast mit dem CEO und Mitgründer des Unternehmens, Johannes Ferner. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, herzlich willkommen auch meinerseits. Vielen Dank, Jakob, dass ich hier sein darf. Wir haben ja schon über das Wort Fiskalisierung auch gesprochen. Jetzt ist das für die meisten nicht im täglichen Sprachgebrauch und ich würde mal kurz ausholen und erklären, um was es bei uns eigentlich geht. Also initial klingt das erstmal etwas trocken, aber es geht um ein sehr zentrales Thema für moderne Volkswirtschaften und das ist Steuergerechtigkeit. Konkret bedeutet das bei uns, dass jede Transaktion, egal ob jetzt im Einzelhandel, in der Gastronomie, teils auch im E-Commerce oder Omnichannel, manipulationssicher aufgezeichnet und nachvollziehbar gespeichert wird. Viele Länder in Europa haben hier ihre eigenen Gesetze entwickelt und die entsprechenden Unternehmen, vor allem die internationalen, müssen ihre Kassensysteme so anpassen, dass sie in jedem Land compliant sind, wo sie entsprechend tätig sind.
Alles klar. Und in diesem Bereich habt ihr euch seit 2019 ziemlich stark vorgegraben und das in einem, würde ich mal sagen, anspruchsvollen regulatorischen Bereich. Wie herausfordernd war der Aufbau des Unternehmens in den ersten Jahren, gerade eben angesichts dieser auf der einen Seite sicher regulatorische Hürden, auf der anderen Seite technologisch sicher auch nicht sehr trivial. Wie hat's geklappt?
Also kleine Anekdote mal, der Mensch hat ja ein sehr schlechtes Schmerzgedächtnis und das ist in dem Fall, denke ich, auch sehr gut. Also 2019 waren wir noch ein sehr kleines Team mit aber einer sehr großen Mission. Also die Fiskalisierung in Deutschland wirklich neu denken und digitalisieren. Während der Mitbewerb und auch viele Kunden großteils auf Hardware setzten, haben wir uns gedacht, das muss doch irgendwie besser gehen, das muss rein digital, rein in der Cloud funktionieren. Und der Weg dahin war durchaus auch steinig, also mit endlosen Gesprächen mit Behörden, auch die ein oder andere schlaflose Nacht, ob das jetzt wirklich irgendwie umsetzbar ist und doch sehr viel Engagement, sehr viel Entrepreneurship und ein super Team, das am Ende dann doch die erste zertifizierte Cloud-TSE, so nennt man das Produkt im Fachjargon, dann für Deutschland herausgebracht hat. Und das war der Moment auch, in dem wir wussten, okay, wir können nicht nur Regeln erfüllen, sondern wir haben auch die Chance, wirklich einen gesamten Sektor neu zu denken und zu digitalisieren.
Alles klar. Und dann ging es munter weiter. Wo steht ihr heute mit Fiscally? Was sind heute die zentralen Treiber eures Geschäftsmodells?
Ja, also wirklich fast forward. Mittlerweile sind wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in Italien und in Spanien tätig, sind mitten im Aufbau unseres Produkts auch für Frankreich. Das ganze Cashflow und auch EBITDA positiv bei mittlerweile über 100 Mitarbeitern. Heute läuft unsere Technologie auf fast 1 Million Kassensysteme. Genutzt wird es da von über 1600 B2B-Kunden, also Kassenherstellern großteils. Und ich erinnere mich auch noch ganz gut an die erste Kasse, die jemals bei uns live ging. Das war wirklich ein ganz kleines Kaffeehaus irgendwo mitten in Berlin. Und heute sind es zigtausende SMEs, aber auch internationale Namen wie Orderbird oder eine Ready-to-Order hier aus Wien, SumUp und auch große Handelsketten. Unser Modell ist hier recht klassisch. Wir sind ein API-First-Unternehmen. Die Kunden zahlen pro Kasse und wir nehmen für sie die komplexe Regulatorik dabei komplett raus, damit sie sich entsprechend auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Alles klar. Das heißt, das Geschäftsmodell funktioniert quasi Pay per Kasse, wenn man so will. Das heißt, je mehr Kassen angeschlossen sind an Systems, umso größer der Umsatz.
Genau, ja. Also wir haben so einen Mix aus dem klassischen SaaS-Business, aber auch ein Usage-Based-Business.
Alles klar. Und mittlerweile in mehreren Ländern unterwegs. Was sind eure USPs, mit denen ihr euch in einem wahrscheinlich sehr komplexen Marktumfeld von anderen unterscheiden müsst? Du hast schon erwähnt, ihr seid in die Cloud gegangen, während andere auf Hardware gesetzt haben. Ist das größte Unterscheidungsmerkmal?
Also ja, wir sind in einer Branche, wo Digitalisierung wirklich noch auch ein USP auch ist. Wir sind klassisch Cloud-only, API-first, bildlich gesehen, unsere Kunden brauchen jetzt nicht einen Schraubenzieher und einen USB-Stick, um irgendwo im Laden das System compliant zu machen, sondern können das nahtlos in ihrem Onboarding-Schritt entsprechend integrieren. Zweitens, wir haben die regulatorische Tiefe und das international, weil wir eben nicht nur Software bauen, sondern auch direkt im Austausch mit Ministerien, mit Verwaltungen, mit Policymakern und auch den technischen Behörden stehen. Und drittens, unsere Lösungen skalieren. Wir können die Lösung vom Startup bis zum internationalen Retailer entsprechend ausrollen und das mittlerweile auch europaweit, jetzt noch nicht komplett die europäische Landschaft, aber hoffentlich doch sehr bald. Also ganz kurz gesagt, wir machen die Fiskalisierung einfach und auch skalierbar.
Alles klar. Und das heißt, immer wenn ein neues Land, ein EU-Land eine neue Regulierung bringt und quasi im Bereich der Fiskalisierung neue Regeln setzt, dann ist das für euch ein Startpunkt, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, also speziell, wenn sie neu gesetzt wird, ist es für uns der absolut spannendste Moment, weil dann auch die entsprechende Marktverteilung stattfindet. Wir sehen das jetzt gerade in Spanien, wo von null weg Fiskalisierung eingeführt wird, aber auch in Italien, wo die letzten, jetzt sind es glaube ich schon Jahrzehnte, seit 1998 circa, don't pin me on the number, gab es die italienische Fiskalisierung hardwarebasiert, die jetzt im Zuge dieser Neuregulierung voll digitalisiert wird und auch das ist für uns ein richtig spannender Moment.
Alles klar. Der Weg, den ihr beschritten habt, ist ja ein langer. Was waren so die großen Meilensteine und Wendepunkte für euch dabei?
Der härteste zu erreichende und auch der wirkliche binäre Moment für Fiscally, ob wir weiter existieren oder nicht, war die Zulassung für den deutschen Markt, konkret die Zertifizierung der Cloud TSE in 2020. Das hat uns technologisch für den Markt dann auch mal ganz vorne positioniert. Von dort haben wir uns dann entsprechend weiterentwickelt, sind nach Spanien und Italien gegangen, wieder vor allem rechtzeitig zum Gesetz am Start. Das ist für uns immer ein wirklich wichtiger Punkt, dass das Regulatory Timing und unser Produkt entsprechend zusammenpasst, sodass dann auch unsere Internationalisierung entsprechend funktioniert. Mit dem Einstieg von Verdane als Growth Equity Fund im letzten Jahr und dann der darauffolgenden Übernahme der deutschen Fiskal Anfang 25 haben wir dann einen sehr großen Schritt noch gesetzt, um uns im deutschen Top-Retail noch besser zu positionieren und wollen mit der gemeinsamen Kundenlandschaft entsprechend noch weiter internationalisieren. Mein größtes Learning war, dass in so einem Umfeld auch deutlich mehr als nur Technologie zählt, sondern eben auch das Vertrauen der Kunden, die Präzision im Produkt und das Team, das entsprechend dahinter steht und an die Mission glaubt.
Alles klar. Und jetzt ist ja dann auch die große Frage, wie es bei euch weitergeht. Also man kann sich schon quasi ausmalen, die Europa-Landkarte wird für euch immer voller. Und auf der anderen Seite ist ja auch immer die Frage, wie wächst man weiter, wie macht man die Finanzierung? Und ein Punkt dabei könnte ja ein IPO sein. Wie seht ihr generell das Thema IPO? Was wäre für euch der Hauptgrund, einen IPO in Betracht zu ziehen?
Also auf jeden Fall mal persönlich sehr, sehr spannend. Aber konkret heute planen wir noch keinen IPO. Wir sind voll im Wachstums- und Skalierungsmodus, aber klar, langfristig wäre es ein Riesenmeilenstein. Sowohl fürs Unternehmen als auch ehrlicherweise für mich persönlich. Das wäre schon irgendwo auch das Größte, fast Erreichbare mit dem Unternehmen.
Was einmal die Glocke läuten, ist schon ein Traum, oder?
Ja, das wäre schon recht ordentlich. Wichtig wären mir dabei vor allem auch Sichtbarkeit in internationalen Märkten, dass man den Zugang dann zu den langfristigen Investoren findet. Und fürs Employer Branding ist es natürlich auch ein Megathema, ob man jetzt unter Anführungszeichen das kleinere Scale-Up aus Wien ist oder ob man ein börsennotiertes RegTech-Unternehmen ist, das weltweit tätig ist. Realistisch braucht es dafür zwei Dinge, dass es für uns wirklich in Betracht gezogen werden kann. Das ist einmal, braucht man als Fiskal eine Marktkapitalisierung im deutlichen Milliardenbereich und europaweit oder Österreich, je nach Handelsplatz, braucht es einen wirklich liquiden Tech-Market. Ich würde jetzt vorsichtig sagen, beides ist heute noch nicht wirklich da. Aber wir bauen mal weiter, um unseren Schritt zu ermöglichen.
Alles klar. Bei einem IPO wird ja oft der Exit-Case für die Investoren im Vordergrund gestellt. Also es ist dann oft die Rede davon, dass Investor XY beim IPO so und so viel Geld gemacht hat. Steht das dann für euch im Vordergrund oder sind es dann vielleicht andere Dinge? Weil manchmal sagen die Leute auch, ja, ein IPO ist jetzt nicht das letzte Kapitel, sondern einfach das nächste ganz große Kapitel in der Unternehmensgeschichte.
Also ich würd jetzt den Liquidity Case dabei nicht wirklich in den Vordergrund stellen, weil dafür gibt es auch viele andere Methoden. Mittlerweile baut sich ja auch in Europa ein echt besserer Sekundärmarkt auf, eben klassisch Secondaries für Bestandsinvestoren. Da gibt es auch andere Möglichkeiten. Also ich sehe im IPO eher das Thema Wachstumsskalierbarkeit, Sichtbarkeit, Employer Branding und wie du auch richtig sagst, von dort geht die Reise erst richtig los. Also das ist, wenn dort jemand Liquidität rausnimmt, fein, aber eigentlich geht es ja dort erst richtig los, wenn man sich die besten Tech-IPOs ansieht, beginnt ja die Wertentwicklung von dort an auch erst nochmal massiv zu wachsen.
Okay, also das wäre dann für euch schon so die, sage ich mal, langfristige Planung, das als Hebel für frisches Wachstumskapital zu sehen, oder?
Ja, also das ist sehr theoretisch, würde ich sagen. Für uns ist es natürlich jetzt noch weit weg, aber es könnte zu irgendeinem Zeitpunkt natürlich relevant werden. Man muss ein bisschen realistisch bleiben. Ich glaube, aktuell sind wir davon wirklich noch viele Jahre weg. Aber es wird natürlich auch immer laufend eine Betrachtung geben, ob es denn für ein IPO in irgendeiner Form interessant wäre, ob es für uns passt, ob wir die entsprechenden Vorteile damit mitziehen können, weil es geht ja auch einiges an Vorbereitung dort mit. Und wenn man jetzt die Vorbereitung für einen IPO sehen wird, die ist jetzt nicht sehr viel anders als wie, ich denke jetzt mal für uns, wie ein Einstieg unseres ersten institutionellen Investors. Also wir haben sehr viel auf Governance-Seite verbessert, seit Verdane bei uns an Bord ist. Wir haben unser Reporting deutlich auf neue Levels gehoben. Wir haben das Management-Team auch ausgebaut und damit bauen wir ehrlicherweise jetzt Strukturen, die man für ein nachhaltiges Wachstum braucht, aber die ebenso für ein IPO entsprechend notwendig werden. Aber da wäre es vermutlich dediziert auch nochmal mit 2 bis 3 Jahren Vorbereitung nur für den IPO versehen. Und das steht für uns jetzt noch nicht am Track.
Alles klar. Du hast vorher auch erwähnt, so die größere Visibilität. Also wenn man börsennotiert ist, hat man natürlich ein ganz anderes Markenauftreten. In welche Richtung könnte das, denkst du, wirken? Du hast auch Employer Branding genannt.
Also auf Employer Branding Seite sehe ich vor allem das Thema Liquidität auf den Mitarbeiterbeteiligungen auch super spannend. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wenn man jetzt internationales Top-Talent versucht zu hiren, ist es ein ganz anderes Thema, ob man ein börsennotiertes Unternehmen selbst ist oder ob man eins der Scale-Ups ist. Auch wenn wir mittlerweile schon viel erreicht haben, ist es natürlich so, dass wir lang und weit weg von den Top börsennotierten Tech-Unternehmen sind. Und das macht schon für viele Leute auch wirklich einen Unterschied, wofür und was man am Ende dann auch im Lebenslauf stehen hat und an welcher Growth-Reise man partizipiert. Für mich ist es zwar persönlich immer eher spannender, diese Bildphase zu nehmen, aus null etwas zu bauen, aber es gibt eben auch die Top-Leute, die sagen, erst ab einer gewissen Größe, erst ab einem gewissen Kapital oder auch listed, wollen sie an der Reise teilnehmen und das entsprechende Unternehmen aufbauen. Man sieht ja doch einen sehr starken generational Shift, was jetzt einfach mal Personal Investments angeht, dass die europäische jüngere Generation immer mehr investiert. Dadurch fließt auch mehr Kapital in den Markt rein. Aktuell zwar aus meiner Sicht jetzt eher in die US-Börsen, in die US-ETFs. Würde mir aber wünschen, dass sich hier ein ähnlich schneller Shift, der jetzt bei den jungen Leuten weg von Sparbuch hin zu ETF-Portfolio dann auch auf den Kapitalmärkten passiert, dass man innerhalb von Europa auch die Chance hat, in die coolen Wachstumsunternehmen zu investieren. Wenn man komplett ehrlich ist, sind die meisten ja nicht gelistet. Die europäische Landschaft ist eher familienorientiert, vielleicht noch in Private Equity, Growth Equity, irgendwie mithandelbar, aber eben illiquide. Und das wäre schon ein sehr spannender Weg für den europäischen Markt. Ich sehe es aber jetzt nicht schnell kommen, dass wir ein entsprechendes Börsen-Mindset vergleichbar zu US oder auch UK aufbauen könnten.
Aber in einigen Jahren ist ja das vielleicht anders und europäischer Börsenplatz wäre dann schon interessant, oder?
Ja, dann sind wir gern dabei. Also wenn sich da ein paar Situationen ändern, ich glaube, da braucht es einfach ein bisschen Zeit, Mindset-Shift auch und erste richtig gute IPOs, die dann den entsprechenden Weg mal ebnen und den gesamteuropäischen Kapitalmarkt wieder deutlich interessanter machen.
Alles klar. Noch eine Abschlussfrage. Gibt es schon börsengelistete Marktbegleiter, zum Beispiel im Bereich RegTech, an denen ihr euch orientieren könnt? Oder werdet ihr quasi das erste Unternehmen eurer Art, das den IPO-Schritt dann irgendwann mal macht?
Also einen direkten börsennotierten Fiskalisierer gibt es in der Form so fokussiert aktuell nicht. Da wären wir ganz klar die Ersten. Es wäre auch super spannend zu sagen, wir sind ein RegTech aus Wien, das es hier auf die internationale Bühne geschafft hat. Wenn man das Ganze dann noch ein bisschen breiter sieht, also Compliance-Bereich, RegTech, Steuersoftware, Automatisierungen, da gibt es ein paar wenige Player. Es ist aber jetzt kein Markt, wo man 20, 30 verschiedenen Vendoren dann zu tun hätte, sondern es fokussiert sich hier eher auf 3, 4.
Alles klar. Johannes, vielen, vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg für Fiscally auf dem Weg möglicherweise mal auch zum IPO. Vielen Dank.
Super, vielen Dank, Jakob. Bis bald.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.